The rift. God is what we believe, we believe, and wrong about the existence of God, about his knowledge, God, except that it is what that is. But all men will argue, will quarrel in their own knowledge of him, of him.
Willkommen zu Liedkultur 43. Ich sitze hier mit Advi und es geht um epische Comics.
Ja.
Episch ist ein etwas seltsames Wort. Und ja, was hat es mit episch auf sich? Hilf du mir.
Episch ist lang und aber ne, Epik ist vom Prinzip her, kommt ja von den griechischen Heldensagen. Mhm. Ja, gut, da kommt dann auch wahrscheinlich das lang her, weil die waren ja alle lang, aber man hat halt einen Held, der geht halt heraus und so weiter und so fort. Und epische Comics oder Comics, die halt eine gewisse Länge haben, nennt man eigentlich Graphic Novels. Mhm. Um das auch ein bisschen abzugrenzen vom Comic als Spaßliteratur. Ja, als etwas, was jetzt nicht so ernst ist, und man hat halt das Wort Novel dazugefügt, um zu sagen, hier wird Inhalt erzählt. Mhm. Die Leute, die Superhelden-Comics mögen, sagen an der Stelle, das gilt auch für Superhelden-Comics und haben damit eigentlich auch recht. Aber man hatte versucht, dieses Label da drauf zu kleben. Und wir unterhalten uns heute über einen Superhelden-Comic.
Genau nicht.
Über einen Comic, der tatsächlich eine gewisse Länge hat, nämlich 10 Bücher. Eigentlich habe ich sogar das 11. mit. Sandman von Neil Gaiman.
Heißt es Sandman oder The Sandman?
Hier steht überall The Sandman drauf.
So, ich sage
eigentlich immer, ich sage lustigerweise immer nur Sandman.
Aha, also The Sandman steht ja drauf.
Genau.
Bleiben wir dabei.
Der halt tatsächlich eine abgeschlossene Geschichte ist, wo es auch nicht diese Universums-Reboots gibt, wie man das bei Superhelden-Comics teilweise hat. Und der halt auch tatsächlich besser zu konsumieren ist in einer Form, die nicht monatliche Ausgabe ist. Er ist als monatliche Ausgabe erschienen, aber es gibt tatsächlich Bücher, wo ich sagen würde, dass diese monatliche Erscheinungsform, wenn man die heutzutage lesen würde, einem nicht so gefallen wird wie die gesammelte Form. Und es gibt auch verschiedene gesammelte Formen mittlerweile. Ich habe jetzt hier die Trade Paperbacks, das sind halt 10 einzelne Bücher. Wer richtig Geld ausgeben möchte, ist, es gibt diesen Comic auch in einer Absolute Edition. Mhm. Da hast du dann so ein großes, in Leder gebundenes Buch für $100, wo die, ich glaube, die ersten 4 Bände und die zweiten 4 Bände und dann die letzten 3 drin sind. Mhm. Eine Bekannte hat das, ist total toll. Da haben sie nochmal die Farben neu gemacht und alles Mögliche. Mhm. Aber kostet halt ein Hunderter pro Stück.
Pro Stück?
Ja, du hast halt 4 Bände, legst 400 Euro auf den Tisch für so ein großes Lederbuch.
Ah ja.
Comic. Also
ich finde ja diese Taschenbücher auch schon super hübsch gemacht. Also sind qualitativ hochwertig. Der Druck ist klasse. Also die Farben sind toll. Also das ist hochwertiges Papier. Also ich finde das gut.
Das ist sogar noch die alte Edition. Von den Trade Paperbacks gibt es noch eine neuere, wo dann auch die Farben nochmal neu gemacht wurden. Mhm. Und man kann lustigerweise auch so ein bisschen die Evolution der Comic-Herstellung an Sandman beobachten, weil man die Stelle sieht, wo vom Prinzip her das digitaler wurde. Also am Anfang wurde das Buch tatsächlich noch mit Hand gezeichnet und vor allen Dingen mit Hand nachkoloriert, und dann gibt es eine Stelle, an der man halt sehen kann, jetzt fangen sie an, mit Computern nachzukolorieren, weil halt auch einfach die Möglichkeiten, dann Farben zu verwenden, größer geworden sind. Darauf kommen wir aber vielleicht nochmal. Vorher machen wir das, was so üblich ist, Ne? Mein Literaturwissenschaftsprofessor hat gesagt, wir müssen am Anfang immer über den Autor reden.
Genau.
Und das tun wir dann erstmal.
Also, neues Kapitel, der Autor.
Der Autor. Da muss man eigentlich gleich dazu sagen, bei Comics ist es vielleicht gar nicht so unwichtig, auch über die anderen Leute zu reden. Mhm. Aber wir fangen mit dem Autor an. Neil Gaiman, Brite, ist in den 70er, 80er Jahren in Großbritannien aufgewachsen, stark beeinflusst von solchen Sachen wie Doctor Who und ähnlichen Science-Fiction-Serien. Hat früh angefangen, Geschichten zu schreiben und wollte Journalist werden. Und auf dem Weg zum Journalist werden hatte irgendwie die Kurve nicht gekriegt und wurde Autor. Das, so hat er das selber irgendwie mal beschrieben. Sein Stil ist in also, seinen...
Ich kenne viele Journalisten und alle Journalisten, die ich kenne, sind irgendwie, würden viel lieber Bücher schreiben und tun das manchmal auch.
Ja, komischerweise, also er hat gesagt, er wollte eigentlich irgendwie da und dann landete er halt bei den Comics. Mhm. Was halt passiert ist, er ist da in dieser sehr Science-Fiction-lastigen 70er-Jahre britischen Welt aufgewachsen, hat sich immer dafür interessiert, ist auch so ein bisschen beeinflusst von der Goth-Kultur und hat dann halt an einer Stelle tatsächlich mit einem Kompagnon, Dave McKean, der auch diese Coverbilder macht, die der Comic hat, zusammen einen kleinen Comic an DC verkaufen können, Black Orchid. Und im Nachzug dessen kam dann Vertigo, was so der ernste Imprint war. Also DC hat sich dieses Vertigo-Label gegeben extra und Vertigo hat halt eigentlich nur so ernste Bücher gemacht, wie die Alan Moore-Bücher V wie Vendetta und sowas, aber halt auch dann Sandman. Und da wollte man halt Graphic Novels eigentlich nur produzieren. Mhm. Und die haben ihn halt gefragt, ob er nicht einen Comic für sie machen möchte. Und dann hat er sich umgesehen und festgestellt, der einzige Charakter, der frei war und der ihn interessieren würde, war The Sandman. Nun,
warum, wieso? Also wieso ist der frei? Also verstehe ich jetzt nicht.
Naja, es ist der Comic an sich findet in dem DC-Universum statt.
Ah, verstehe, ja.
Und es gibt vorher schon Charaktere, die The Sandman heißen und die treten auch im ersten Buch auf. Und zwar, ich hoffe, das haben alle etwas gelesen, ich fasse das jetzt kurz zusammen. Im ersten Buch tritt unser Hauptcharakter auf, das ist die Personifizierung des Traums, Dream. Das ist vom Prinzip her dann The Sandman. Mhm. Es tauchen aber auch die beiden ursprünglichen Sandmen auf. Es gab in der Silver Age of Comics in den 60ern ein Sandman, das war ein Mann in einem grünen Latexanzug mit einer Gasmaske, der mit einer Pistole mit Gaskartuschen die Bösewichter betäubt hat und Gerechtigkeit gebracht hat. Mhm. Und in den 70ern, in The Golden Age of Comics, Golden Age war das erste, das Silver Age ist das zweite, gab es auch einen Spandex-Superman. Mhm. Und diese beiden tauchen auch, also Sandman. Ja, ein Spandex-Sandman, ein Typ in so einem roten Spandex-Anzug, der halt durch die Träume der Menschen reisen konnte und auch ein Superheld war. Mhm. Und diese beiden lässt Gaiman im ersten Buch, in den ersten 6, 7 Geschichten auftauchen und ersetzt dann Dream durch sie. Also sprich, die tauchen auf, Dream sieht sie als Teil von sich. Ja, sie sind vom Prinzip her, entstehen sie nur dadurch, dass er gefangen genommen wurde und damit ist klar, Dream ist die Hauptperson, ist erst The Sandman und der Rest sind nur Abklatsche von ihm. Das ist insofern auch ganz spannend, als dass die Figur Dream selber nicht DC gehört, sondern die den Zeichnern und Neil Gaiman gehört. Also der erste Zeichner und der erste Kolorist die die Bücher gemacht haben, zusammen mit Neil Gaiman, haben tatsächlich das Copyright an dieser Figur, was für Comics wirklich eine absolute Ausnahme ist. Mhm. Weil du normalerweise halt immer nur Sachen zeichnest, wo die Comic-Verlage das Copyright drauf haben.
Ja, ja, genau.
Und es ist tatsächlich so, dass bis heute die ersten, die halt im Endeffekt Tantiemen von DC kriegen dafür. Mhm. Weil es sind halt ihre Sachen.
Ja.
Ja.
Ist ja sehr geschickt auch.
Ja, Gaiman selber interessiert halt eher so, ja, eine gute Geschichte. Du hast immer etwas Übernatürliches, was in unsere Welt kommt. Es hat meistens eine Moral. Es ist meistens auf eine Art nicht nett, die Eltern und Moral Guardians auf die Palme treibt. Also, ja, halt wirklich so, es gibt zum Beispiel von ihm das Graveyard Book. Das ist wie das Dschungelbuch, nur dass halt der Junge nicht in den Dschungel kommt, sondern auf den Friedhof und da sind die ganzen Geister und die Werwölfe und helfen ihm. Das Spannende daran ist, die einzig bösen Figuren, die vorkommen, sind alle Menschen. Die Geister sind eigentlich alle ganz nette Wesen und auch der Werwolf und der Vampir, die sind eigentlich total okay. Ja, und dieser Kontrast hat dann auch wieder dafür zugeführt, dass etliche Leute das überhaupt nicht lustig fanden.
Ja, lass uns noch ein bisschen mehr beim Autor bleiben. Du hast jetzt da noch verschiedene andere Geschichten, das ist schon mal ganz gut. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, lebt Neil Gaiman von der Comicproduktion?
Nicht mehr. Lebt primär mittlerweile von Romanen.
Ach so.
Und hat vor einiger Zeit Amanda Palmer geheiratet. Das ist so eine Indie-Rock-Ikone, die so dieses Crowdfunding selber Musik produzieren Ding berühmt gemacht hat. Und die beiden machen halt auch Bühnenshows und so weiter.
Amanda Palmer, okay.
Gaiman selber ist eine Pop-Ikone, der hat halt wirklich, der hat Lesungen, da stehen die Frauen Schlange. Das ist der Wahnsinn. Einen sehr, sehr produktiven Twitter-Account, schon seit Ewigkeiten ein Blog, ist also auch so richtig im Netz daheim. Und ja, mittlerweile schreibt er halt Bücher, primär Kinderbücher oder aber auch Romane. Die bekanntesten Romane sind American Gods, Nancy Boys. Vorhin habe ich ja schon Stardust erwähnt. Das ist halt eher so ein Märchenbuch. Kinderbücher, halt das Graveyard Book, verfilmt und sehr bekanntes Coraline. Was auch eine sehr schöne Kindergeschichte ist. Er hat auch schon mit Terry Pratchett zusammengearbeitet an einem Buch, das heißt Good Omens. Bei Good Omens geht die Welt unter und es ist lustig, was man halt das erwarten muss.
Passt ja zu Terry Pratchett.
Ja, im Gegensatz zu Pratchett, also man kann ihn eigentlich gut mit Pratchett vergleichen, im Gegensatz zu Pratchett fehlt Neil Gaiman dieser Humor. Also sprich, die meisten Sachen sind weniger lustig. Also er macht das nicht über Überspitzung und über Ironie, sondern er macht das eher mit so einer Art dunklen Allegorik, wenn er an Sachen arbeitet. Das ist also eher ernst.
Ja.
Und dieses Slapstick-artige, was ja teilweise auch bei Terry Pratchett vorherrscht, das hat er nicht so. Aber Good Omens ist ein Buch, das kann ich echt empfehlen. Es ist sehr, sehr schön. Insbesondere gibt es eine wunderbare Szene, wo sich Manager selber erschießen. Und das anscheinend, weil sie es wollten. Ja, also mehr gibt es zum Autor eigentlich nicht zu sagen. Er müsste einen riesen Wikipedia-Eintrag haben. Und
hat er ja auch. Also ich habe mich ja informiert über Neil Gaiman so als zur Vorbereitung. Und da kann man, gerade in der englischen Wikipedia, sieht man, dass das eine Ikone ist, weil da wahnsinnig viel steht. Also das ist schon sehr ausführlich.
Ja, also der hat halt auch solche Sachen, dass er jetzt halt gemeinsame Lesungen mit seiner Frau macht und die sind halt stehend ausverkauft nach 5 Minuten.
Ja, das denke ich mal.
Und das ist halt Fanboy-Tum hoch 5. Ich glaube, was ihn auszeichnet, ist, dass die Art, wie er Literatur macht, halt sehr gut mit dem Lebensgefühl dieser Menschen, so in meinem Alter, so 90er, 80er geboren, 90er jung gewesen, ja, sehr gut da mitschwingt, ja, das hat schon damit was zu tun. Es ist vor allen Dingen auch so ein bisschen die Art von Fantasy, die nicht so angestaubt ist. Hm. Ja, also du hast ja auch ja, sehr oft noch diese Völker-Fantasy-Zeug und dieses Zeug. Hm. Und das macht Pratchett halt konsequent anders. Man kann bei ihm nicht erwarten, was er als nächstes schreibt, und man kann bei ihm auch nicht erwarten, wie das Buch am Ende aussieht. Er hat Charaktere, die kommen immer mal wieder, aber da weiß man auch nicht, ob die jetzt wiederkommen oder nicht. Hm. Also es ist wirklich vom Oeuvre her sehr, sehr spannend. Und ja, ich habe da auch das meiste daheim. Hm. Ja, und angefangen hat es halt mit The Sandman. Hm. Und da kann man dann halt auch sehen, wie er sich entwickelt. Hm. Am Comic selber. Und ich denke mal, da können wir jetzt eigentlich mal endlich mit anfangen.
Gehen wir mal zu The Sandman, genau. Also ich denke ja bei The Sandman immer gleich als erstes an die berühmte Erzählung von E.T.A. Hoffmann. Du lachst.
Mit Herrn Coppelius. Mit Frau Coppelius. Nee, doch, Coppelius hieß der. Coppelius hieß der, ja. Ich habe das auch mal gelesen.
Ja. Also das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Ich meine, es ist ja auch eine, die Hoffmann letztlich auch zum Durchbruch verholfen hat. Und also um kurz das zusammenzufassen, also man kann es mal lesen, es ist halt eine Erzählung. Es geht um, also unter anderem geht es um einen Roboter. Eine Roboterfrau, Olympia, in die sich dann
der Protagonist verliebt. Und die das wird irgendwie von diesem hässlichen Coppelius-Typen hergestellt.
Genau. Ja, ja.
Und ich glaube, so im Allgemeinen ist da so der Tenor auch das Albtraumhafte.
Das Albtraumhafte, ja, es geht um das Traumhafte und es geht ja auch um so ein bisschen so um Schrecken. Es ist ja Horrormäßiges. Das geht ja in Richtung Horror. Und es heißt halt der Sandmann, weil am Anfang, also der Protagonist erinnert sich an seine Kindheit, dass sein Vater hat irgendwelche Experimente durchgeführt. Zusammen mit diesem Coppelius. Und die Kinder mussten halt immer ins Bett und es wurde immer gesagt, dass der Sandmann kommt. Mhm. Ja, und das ist halt dann wie gesagt, lesen ist nicht lang und lohnt sich. Und daher kommt halt auch das Konzept des Sandmanns, der die Träume bringt und der Sandmann, den es dann als Kindersendung gibt und so. Das ist alles darauf zurückzuführen. Und ich glaube, das hat er in Bamberg geschrieben.
Ansonsten soll es ihm ja hier nicht gefallen.
Naja, die ganzen schrecklichen Sachen hat er hier in Bamberg geschrieben. Das spricht ja Bände.
Bei uns gibt es ja in der Innenstadt dieses Ding, wo draufsteht, ne, in Bamberg angekommen, dass er eigentlich die ganze Zeit hier war und gelitten hat, weil er diese Stadt furchtbar fand. Das wird immer unter den Tisch gekehrt.
Genau. Also, wie sich jetzt gerade zeigt, nehmen wir diese Sendung in Bamberg an.
Ja, The Sandman selber hängt eigentlich an diesen Comic-Helden von DC.
Genau, das hattest du schon gesagt.
Er hat sich die Figur komplett zu eigen gemacht. Also wenn du heutzutage jemanden auf der Straße ansprichst, gerade im englischsprachigen Raum, und fragst ihn, kennen Sie den Comic The Sandman, dann denkt diese Person an dieses Werk. Mhm. Der Typ in dem grünen Latexanzug, der ist weg. Mhm. Die Hauptperson von dem Comic ist eine anthropomorphe Personifikation, nämlich die des Traums. Und er ist einer von sieben Endless. Mhm. Also die Hauptperson ist Dream. Die fangen auch alle mit D an. Mhm. Des Weiteren gibt es Death, Delirium, Despair, Desire, Destiny und Destruction.
Destruction kommt gar nicht vor.
wir kommen dazu. Wir können uns ja kurz die Charaktere angucken. Mhm. Dream ist halt die Hauptperson. Er ist die Personifizierung des Traums. Heutzutage würde man sagen, das ist ein Grufti. Also sprich, er ist eine große schwarze Person, die in schwarzen Sprechblasen spricht und grundsätzlich überhaupt nicht fröhlich ist.
Stimmt, schwarze Sprechblasen. Das kann man kann die gut unterscheiden, weil die alle so eine eigene Art haben zu sprechen. Die haben alle besondere Sprechblasen.
Ja, darüber möchte ich mit dir auch noch reden, weil da gibt's nämlich, kann man nämlich ein bisschen was über Semiotik sehen.
Ah ja.
Wir bleiben aber erstmal bei den Charakteren. Also Dream selber ist die Hauptperson. Er ist wahnsinnig ernst. Er nimmt seinen Job wahnsinnig ernst. Er kann nicht wirklich über sich hinauswachsen. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich auch sein Problem. Mhm. Im Gegensatz zu ihm gibt es halt seine Schwester Death, die älteste von den Endlosen ist. Und da gibt es im ersten Buch das achte Issue, The Sound of Her Wings. Und da kommt sie das erste Mal vor und sie ist vom Prinzip her der Gegenpart zu ihm. Mhm. Und das kann man eigentlich sehr schön sehen. Hier gibt es diese wunderschöne Stelle. Das zeige ich jetzt gerade Maha. Ihr könnt das selber nachgucken. Das ist, wo sie vom Prinzip her dieses wunderschöne lange Wort von Mary Poppins sagt. Und sie ist der Gegenteil zu ihm. Die sind beide schwarze Figuren. Sie ist eine Frau, also der Tod ist eine Frau. Mhm. Er ist halt der tief, ernste Gruft-Goff. Mhm. Sie ist eigentlich das, was man später als Perky-Goff bezeichnet. Also jemand, der eigentlich total happy und lebensbejahend ist. Mhm. Und bietet da auch einen Gegensatz zu ihm. Also sind beides Figuren, die schwarz sind, aber die halt vom Charakter sehr unterschiedlich sind. Mhm. Das hast du auch in der Gothic-Szene selber, dass du halt Menschen hast, die da trotzdem total happy sind und dann die dieses ich bin todtraurig, unheimlich ernst und nehme die ganze Welt ernst Sache haben. Und so funktionieren auch die Charaktere. Man muss natürlich auch sehen, sie ist die Personifizierung des Todes. Das heißt, sie sieht jeden Menschen, wenn er stirbt. Mhm. Ja. Und ich glaube, allein schon deswegen hat sie eine sehr relaxte Art, auf die Welt zu gucken. Mhm. Ja. Es gibt eine Stelle, wo dann Destiny sagt, Death ist diejenige, die nach dem Universums Licht ausmacht, weil sie auch den Tod des Universums anguckt. Hm, hm. Da sind wir schon beim nächsten. Destiny wiederum ist halt das Schicksal. Hm. Er wohnt in einem Garten. Hm. In dem Garten gibt es unheimlich viele Wege, die sich verzweigen. Wenn du zurückblickst, ist es nur ein Weg und er hat ein Buch in den Armen, in dem drinsteht, was passieren wird. Hm. Und handelt nur nach diesem Buch. Also Destiny hat vom Prinzip her eigentlich keine eigene Persönlichkeit, jedenfalls wird er so dargestellt und ist die Personifizierung des Schicksals.
Naja, aber bei Season of Mist handelt er ja nicht nach dem Buch, sondern er trifft ja da die Nornen oder wie immer sie heißen. Und dann guckt er in seinem Buch nach und stellt fest, da steht ja da drin, dass ich die hier treffe. Das fand ich auch ein bisschen...
Ja, absolut. Aber da steht halt auch drin, dass er dieses Familientreffen, was in dem Buch vorkommt,
gut, danach hält er sich wieder an das, was im Buch steht. Aber er geht mit dem Buch da durch seinen Garten und trifft die und danach guckt er nach und steht da drin. Mhm.
Die Nornen werden dann noch hinten raus sehr, sehr wichtig.
Mhm. Wir müssen erklären, was die Nornen sind. Das passt jetzt nicht, weil ich hier gerade in der Auflistung der Endless bin und die Nornen nicht dabei habe. Okay,
das sind die drei alten Frauen, die laut der griechischen Mythologie...
Ich mache das ja nur verlinken.
Also alte Frauen sind es ja gar nicht im Zweifel. Nee. Es sind drei Frauen, die nach der griechischen Mythologie das Leben beschreiben. Also es gibt vom Prinzip her eine, die spinnt den Faden des Schicksals, die zweite webt ihn und die dritte schneidet ihn ab.
Genau.
Ja. Ja, also was übrigens im Comic als Motiv auch immer wieder vorkommt, über die Motive reden wir gleich.
Gut, ja, aber wir haben jetzt Dream, Destiny, ja.
Dann gibt es das Geschwisterpaar, Despair und Desire. Desire ist alles, was du dir wünschst, ja, die Sehnsucht, das ist auch ganz interessant, der Stil der Figur ändert sich. Mhm. Am Anfang, die ersten Versionen von Desire haben Brüste und ganz, ganz klar einen Penis und sind halt alles, was du sexuell begehrst. Späterhin unter verschiedenen Zeichnern ist es eher ein androgynes Wesen, das halt auf alle Menschen gleich anziehend wirkt. Mhm. Desire kann vom Prinzip her tatsächlich einfach dafür sorgen, dass du Sachen tun willst. Mhm. Sie ist halt die Personifizierung der Sehnsucht, ja. Mhm. Und gefällt sich da auch sehr drin. Desire und das Dream vereinigt eine Sache, dass Desire mal geschworen hat, Dream dazu zu bringen, sich selbst umzubringen, ja, oder mhm. Familienblut zu vergießen. Mhm. Ja, also die sind sich nicht alle freundlich gesinnt. Mhm. Ihre Schwester, das wird immer so gesagt, ist Despair. Und Despair ist auf zwei Arten interessant. Die erste Sache ist, es ist das, die zweite Person, die Despair heißt. Das heißt also, die Endless können sterben. Mhm. Und dafür, dass es die Personifizierung der Verzweiflung ist, ist es eigentlich ein sehr nettes Wesen. Mhm. Eine kleine, hässliche, dicke Frau. Mhm. Mit einem Haken, mit dem sie so an deiner Seele zieht. Mhm. Aber die Person an sich, also die Figur an sich, ist jetzt nicht wirklich negativ. Mhm. Ja, sondern teilweise sehr besorgt, ist weitaus zugewandter mhm. als Desire. Desire ist eigentlich wirklich komplett inhuman in vielen Sachen und mhm. nimmt überhaupt keine Rücksicht. Aber das ist ja eigentlich auch so, ne? Mhm. Wenn du Sehnsucht hast, dann nimmst du keine Rücksicht.
Ja.
Ja, wenn du verzweifelt bist, eher.
Naja, klar.
Mhm. Und dann gibt es noch Delirium. Mhm. Früher mal Delight, aber mhm. schon vor Anbeginn der Menschheit hat sie sich in Delirium verwandelt. Mhm. Das mag was mit Drogen zu tun haben. Mhm. Delirium ist irgendwo da draußen.
Ja.
Also die ist so, die hat so diesen Charakter, sie sagt wahnsinnig weise Sachen und dann sagt sie totalen Blödsinn und du weißt nicht, was mhm. ist. Mhm. Und sie spricht in bunten Sprechblasen.
Ja.
Ja, das ist genau. Übrigens ganz interessant.
Also kann ich sehr gut erkennen, wie gesagt, also an der Sprechblase alleine. Die hat so bunte, Desire hat so, im Moment, wie war das?
Desire hat Art Nouveau-Schrift.
Genau. Mhm.
Und Despair hat so tropfende Schrift.
Genau.
Und die anderen haben eigentlich alle normale Sprechblasen. In Seasons of Mist nimmt das dann ja Außenmaße allerschlimmster Größe an, mhm. weil dann kommen ganz viele Götter vor und jeder Gott hat seine eigene Schriftart.
Ja, ja.
Und dann gibt es noch Destruction.
Die kam jetzt in Season of Mist noch nicht vor.
Destruction kommt auch nicht vor, weil Destruction hat seinen Job verlassen, mhm. weil er sagte, also er ist ein Er, wird dargestellt durch einen großen Mann mit roten Haaren, der überhaupt nicht dichten kann und einen sprechenden Hund hat. Mhm. Und Destruction sagt halt, er braucht ja nicht da sein, die Menschen bringen sich auch allein um.
Mhm. Ja.
Und deswegen macht er jetzt was anderes. Also okay. Sprich, er hat einfach seinen Job verlassen und spricht auch mit seiner Restfamilie der Endlosen nicht mehr.
Aha.
Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Wunderpunkt da, warum und wie das passiert ist. Allerdings, man kann anscheinend seinen Job als anthropomorphe Personifikation verlassen. Hm. Anthropomorphe Personifikation ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern bedeutet, die Idee, dass man halt eine Eigenschaft oder aber ein Konzept in eine Figur gießt. Das ist also eine literarische Form. Das gibt es schon seit dem Mittelalter. Da gibt es ja diese Morality Plays.
Hast du gesagt anthropomorphe?
Anthropomorphische Personifikation.
Personifikation. Ja, ich hätte ja gesagt Allegorie.
Aber ja, aber eine Allegorie ist ja nicht unbedingt jetzt deine handelnde Figur. Also,
das naja, schon eigentlich. Du hast ja diese.
Naja, wo ist der, irgendwo fängt dann die Stelle an, wo das ein eigenständiger Charakter wird. Hm. Ich habe ein schottisches Morality Play von Scott Montgomery. Mhm. Das heißt The Cherry and the Slay und das ist vom Prinzip her, steht halt einer vor dem Berg und denkt sich, kletter ich jetzt den Berg hoch, um die Kirschen zu essen oder bleibe ich hier unten, um Schlehen zu essen? Mhm. Ja, und dann kommen halt seine ganzen Facilities in seinem Kopf und reden ihm da mhm. ein. Und das ist am Anfang auch, dass sie erstmal alle Allegorien sind. Ne? Das ist ein typisches Theaterstück und die kommen halt alle an und dann sagt er, was weiß ich, der Mut, ja und so weiter und so fort. Die spannende Stelle, für mich ist dort, es gibt eine Stelle, wo die Verzweiflung sich umbringt aus Verzweiflung. Mhm. Und an der Stelle verlässt sie eigentlich den Punkt, wo sie nur eine Allegorie ist und fängt an, ein echter Charakter zu sein, denn sie trifft eine Entscheidung über sich. Und das ist hier eigentlich bei Sandman durchgehend der Fall.
Mhm.
So. Ja, also Charaktere haben wir. Die Geschichte beschäftigt sich halt primär mit Dream. Im ersten Band wird er von einem Zauberer gefangen genommen und beschäftigt sich eigentlich bis zur besagten achten Ausgabe oder achten Issue, wo er dann seine Schwester trifft, damit seine ganzen Regalia zurückzukriegen und dort zu fliehen.
Mhm.
Danach begibt sich das Buch auf eine längere Reise durch verschiedene Thematiken und durch verschiedene Zeiten. Also vom Prinzip her, der Comic grast mal kurz 2000 Jahre Menschheitsgeschichte ab, geht mal in jede mythische Ecke, die es gibt.
Mhm.
Und du hast im Endeffekt einen großen Handlungsbogen, aber du hast für jedes dieser Bücher auch noch einen kleinen Handlungsbogen.
Ja.
Bis auf zwei, die Sammlungen von so Füllwerk sind.
Mhm.
Und am Anfang bleibt man halt erstmal noch sehr bei Dream und es wirkt alles sehr unzusammenhängend. Es kommt dann halt nach hinten hin immer mehr zusammen. Also spätestens ab Seasons of Mist, dem vierten Buch, merkt man halt, okay, der Autor hat sich was dabei gedacht, das hat diese typischen Spannungsbögen.
Ja.
Also in Seasons of Mists gibt es halt dieses Treffen und Dream geht in die Hölle, und um dort eine vergangene Liebe irgendwo herzukriegen. Und die vergangene Liebe ist nicht dafür macht Lucifer die Hölle zu. Zu dem Lucifer gibt es übrigens einen wunderschönen Spin-off-Comic, der auch wirklich sehr toll sein muss, weil der ist dann der Lucifer wird am Ende dann Nightclub-Besitzer. Ja, und spielt dann halt immer Klavier im Nightclub. Ja, und dann kommen halt alle möglichen Götter und wollen halt die Hölle zurückhaben. Oder und am Ende kriegen es die zwei Engel, weil Gott den Engeln sagt, sie sollen die Hölle nehmen. Die Engel sagen, wir wollen das nicht, damit rebelliert haben und die Hölle kriegen müssen. Die Engel wirken übrigens auch erstaunlich schwul, muss man dazu sagen. Also dafür, ja, sehr schön ist übrigens, da gibt es auch eine Personifizierung des Chaos, deren einziges Ziel an den Verhandlungen ist, dass alle anderen, dass alle es nicht kriegen. Mhm. Und es gibt eine Personifizierung der Ordnung, die besteht aus einem dicken chinesischen Mann, der eine Papierkiste trägt.
Mhm. Ja. Kann man machen.
Das, ja.
Ja. Also, wir sind noch bei den einzelnen Bänden, die einzelnen Bände.
Ja.
Da hatten wir gerade eine Übersicht gegeben.
Genau. Das fünfte Buch ist A Game of You. Da taucht man dann mal in diese Traumwelten ein. Das Spannende an dem Buch ist, dass es im zweiten Buch, The Doll's House, in The Doll's House kommen Charaktere vor, die 3 Jahre später in The Game of You wieder interessant werden. Und teilweise Charaktere, die dann erst im 9., 10. Buch nochmal wirklich wichtig werden.
Also 3 Jahre später heißt dieses Comic ist 3 Jahre später erschienen.
Ja, das der Einzelband.
Ah ja, der Einzelband. Ja. Aber wie, also die sind ja nicht als Bücher zunächst publiziert
genau,
worden.
Genau, ne? sondern im Monatsabstand.
Ja.
Und das heißt also, während wir das heutzutage so weglesen, ja, und ich dir das vom Prinzip ergeben kann und sage, jetzt schau mal hier, die Person, die taucht da wieder auf, war das für die Leser damals halt echt so eine Sache, dass irgendwie 5 Jahre später da eine Figur aus dem Graben kommt, die in Band 1 eingeführt wurde. Also es ist tatsächlich so, dass es im Band 1 eine Figur gibt, oder besser gesagt eine Begebenheit, nämlich die Frau des zweiten Sandman, des Spandex-Sandman, ist in der Traumwelt schwanger geworden oder war schwanger. Und Dream sagt, er erhebt Anspruch auf das Kind und lässt sie dann einfach herzlos zurück. Und das ist vom Prinzip her dann der Auslöser für die komplette Geschichte des 9. Buchs.
Mhm.
Das ist jetzt hier gar nicht liegen habe.
Das bei mir?
Es kann sein, dass du das auch hast.
Du hast mir 3 gegeben. Das war einmal.
Das ja, dann habe ich dir das neunte.
Ja, das neunte. Das Raum neunte gewesen sein. Ja, ich habe jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht auf die Bandzahl geachtet.
Das ist nicht so schlimm.
Wir können. Das gibt's ja alles in der Wikipedia. Kann man ja. Ich habe es.
Ja.
Wir verlinken das.
Es gibt auch so bestimmte Charaktere, die tauchen so alle paar Bände mal auf. Es gibt einen Unsterblichen, mit dem eigentlich Dream verbindet, dass er sich alle 100 Jahre mit ihm trifft. Und das ist vom Prinzip ja auch so ein Freund geworden. Und der Deal war halt im Endeffekt, dass der nicht sagte halt, sterben ist doof. Und Death sagt, na dann stirbst du halt mal nicht.
Mhm.
Und Dream trifft ihn halt alle 100 Jahre und sie setzen sich irgendwo hin und trinken Kaffee.
Hm.
Solche Figuren kommen wieder. Es gibt 2 berühmte Ausgaben, wo es um Shakespeare geht und dass Shakespeare von Dream beeinflusst ist. Es kommen bestimmte Figuren aus der Traumwelt immer wieder vor.
Mhm.
Also da gibt es einiges. Ab dem 4. Band fängt im Endeffekt die große Geschichte an. Die große Geschichte dreht sich halt dann im Endeffekt darum, dass diese ganze Erfahrung des Gefangenseins Dream dazu bringt, seine eigene Existenz zu hinterfragen.
Mhm.
Ja. Und das fängt dann so richtig mit dem 7. Buch Brief Lives an und da kommen wir mal zu dieser ganzen allegorischen Geschichte.
Mhm.
In Brief Lives besucht Delirium Dream und fordert ihm auf, Destruction zu suchen.
Mhm.
Das heißt also, auf einer Charakterebene ist das, wie ich suche meinen verlorenen Bruder. Auf der allegorischen Ebene, ja, hat man halt die Personifizierung des Traums, der zusammen mit der Personifizierung der geistigen Verwirrung die Personifizierung der Zerstörung sucht.
Mhm.
Und tatsächlich muss er im Laufe dieses Bandes am Ende auch die Tat vollbringen, die dann seinen Untergang einleitet.
Mhm.
Ja, also auf der allegorischen Ebene passiert genau das, was die Figuren darstellen.
Mhm.
Ja, Dream ist auch nicht wirklich er selbst. Er ist mit Delirium unterwegs und spricht zwischendrin auch noch mit Desire. Ja, das heißt, also anscheinend hat er auch eine Sehnsucht auf seine eigene Zerstörung und führt dann halt im Endeffekt auch seine eigene Zerstörung herbei.
Mhm.
Die Mittel der Zerstörung, das sieht man dann im Endeffekt erst in dem 9. Buch, The Kindly Ones, da kommen dann die Nornen vor.
Mhm.
Ja, die Mutter, der ihr Kind genommen wurde, hat ein Recht, sich
stimmt, an... The Kindly Ones, das habe ich gehört, ja.
Hat ein Recht, sich an Dream zu rächen und im Endeffekt ist die einzige Chance, die er dann am Ende hat, der Sache zu entkommen.
Mhm.
Wie lest die Bücher?
Ja, also es ist schon etwas seltsam, dass dass diese allegorischen Figuren oder anthropomorphen Personifikationen, dass die da immer eben offenbar auch sterben können. Also Zerstörung des Traumes und auch in dem Buch, was ich ja gerade lese, Season of Mist, ist ja so, dass er immer sagt am Anfang, also ich gehe da jetzt in die Hölle und ich komme vielleicht nicht wieder. Dann ist natürlich die Frage, ohne Traum geht es ja eigentlich nicht.
Das Spannende ist natürlich, was sind denn das? Woher kommen die denn?
Hm.
Na, diese Figuren kommen daher, dass wir Menschen daran glauben, dass sie existieren.
Hm. Naja, klar.
Das bedeutet, es wird immer einen Dream geben, aber nicht diese Inkarnation.
Klar, ja, es wird ja dann auch ein bisschen klar, dass er dann durch einen anderen ersetzt wird. Ja, klar.
Und das ist halt auch die spannende Sache, dass man anscheinend verschiedene Aspekte unterschiedlich auslegen kann.
Mhm.
Ja, also die erste Personifizierung von Despair muss auch anscheinend weitaus netter gewesen sein als die zweite, so personell.
Mhm.
Ja, und Delirium kann ja anscheinend verrückt werden.
Mhm.
Also das ist ein sehr spannendes Konzept, was da eigentlich erarbeitet wird. Was er auch macht, also was auch passiert ist, dass immer wieder ganz verschiedene mystische Konzepte gemacht werden. Also ein zentrales Konzept zum Beispiel, was immer wieder auftaucht, sind diese drei Frauen. Und da gibt es ja in verschiedenen Religionen diese drei Frauenbilder. Ne? Im Keltischen hast du dieses Mother, Maiden and Crone. Und das personifizieren die Nornen zum Beispiel nebenbei auch. Also die tauchen dann auch immer als junge, mittelalte und alte Frau auf, obwohl das aus einer anderen Mystik ist. Oder was auch sehr spannend ist, und da habe ich dann selber mal hinterher recherchiert, es gibt eine Geschichte, in der taucht Eva auf. Eva wohnt in der Traumwelt. Die auch noch existiert, voller eigenartiger Charaktere und die auch unter anderem also zu den Charakteren gehört zum anderen ein Rabe, der immer Dream berät und die Raben wechseln durch, aber was da ganz spannend ist, ist, dass er halt vom Prinzip her sich da so einen weisen Vogel hält. Und Eva erzählt dann die Geschichte von Adam und Eva, aber in einer Version, die ich bis dato auch noch nicht gesehen habe, und das muss es anscheinend tatsächlich in alten jüdischen Texten so geben, da taucht nämlich eine dritte Frau auf.
Genau. Wie heißt sie noch? Mit L? Lilith?
Nee, das ist die zweite.
Ah, das ist die zweite?
Ja, naja, also so wie das da erzählt wird, funktioniert das so, dass Adam halt eine Frau wollte und er kriegt Lilith. So, und Lilith ist ihm ebenbürtig und deswegen schickt er sie dann ja irgendwann weg, weil die ist ihm ja zu irgendwie, ja, die möchte ja beim Sex oben liegen. Und dann kommt etwas, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Gaiman wurde dazu mal gefragt und er hat das irgendwie in einer jüdischen Bibelstunde gehört oder so, ja. Man ein bisschen, also das ist auch so die Aufforderung, wer da Informationen hat, der kann mir die gerne mal zukommen lassen, wo man sowas findet. Und zwar die zweite Frau hat Gott soll Gott vor Adams Augen aus der Luft entstehen lassen haben. Und hat dann halt zugesehen, wie so ein Mensch entsteht. Und das war anscheinend, fand er das so eklig, dass er die gar nicht angerührt hat. Und hat sie einfach nur weggeschickt. Und bei der dritten ist dann halt die Geschichte mit Eva, ja. Er legt ihn schlafen und nimmt dann die Rippe und macht aus der Rippe Eva.
Okay, also wir haben jetzt Adams zweite Frau. Also wer da was weiß, kann sich melden. Ja.
Genau, und das Spannende ist aber, wenn das stimmt, dann hast du dort wieder dieses Maiden, Mother and Crone Ding. Denn die mittlere Frau ist eine Jungfrau, die hat er ja gar nicht angerührt. Lilith, steht so in der Bibel oder in den Apokryphen, ist dann ins Land Nod gegangen und hatte tausende Kinder. Ja, und Eva ist vom Prinzip her alt geworden. Und ist dann die alte Frau gewesen. Und das ist wahnsinnig spannend, weil das dann ja darauf hinzeigt, dass du vom Prinzip her irgendwo diese Bilder sich irgendwo auch kulturell finden.
Ja.
Weiß man aber nicht, ist Fiktion, ne?
Ja, also nochmal mit den Nornen. Wir haben vorhin gesagt, sie sind griechisch, das stimmt natürlich nicht. Die Nornen sind natürlich germanisch, von altnordisch Nornir. Und entsprechen den römischen Parzen und den griechischen Moiren. Ja.
Aber das ist auch interessant, ne? Die tauchen da auch überall auf.
Naja, aber die Norden kommen aus der Edda.
Ja.
Diese Spinnenden.
Und in Sandman ist es halt auch immer so, dass diese Figuren, je nachdem, in welchem Aspekt sie reden, unterschiedlich auftreten.
Ja.
Also sprich, gegenüber Odin treten die als Nornen auf, gegenüber anderen Leuten treten sie halt als Moiren auf und so. Das ist wahnsinnig spannend. Es gibt auch noch eine Personifizierung von Fiddler's Green, die sieht aus wie Chesterton und verhält sich wie Chesterton.
Wer ist jetzt Chesterton?
G.K. Chesterton. Das ist einer dieser, ein relativ bekannter britischer, auch so weird Story-Author, der hat halt zum Beispiel eine berühmte Geschichte über einen Traum geschrieben, The Man Who Was Tuesday. Tuesday, also der hat halt in The Man Who Was Tuesday geht es auch um einen ewigen Albtraum. Aber Chesterton.
Chesterton. Mal raussuchen, ja. Sagte mir nichts.
Ja, in der Geschichte geht's.
Dafür bin ich ja hier.
In der Geschichte geht es im Endeffekt dann weiter mit dem achten Band, und über den achten Band wollte ich ein bisschen länger reden, weil der ist total spannend. Der ist nämlich eine Geschichte in der Geschichte. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Comic-Seite der Sache. Wir haben bisher ja gar nicht über die Bilder geredet. Ne? Mhm. Wenn ich die jetzt mal so das erste Buch zeige, das ist signifikant unterschiedlich vom Zeichenstil zu den Büchern, die ich dir gegeben habe.
Naja, aber auch am Anfang zumindest das Season of Mist ist auch mit solchen, wie nennt man das, wenn die Comics so in
Panels.
Panels, genau. In Panels.
Ja.
Ja, aber na, schon ein bisschen anders, ja klar.
Das liegt daran, dass die ersten zwei Bücher, eigentlich nur das erste Buch, von dem Originalzeichner Sam Keith gezeichnet wurden. Danach hat das bis Seasons of Mist ein Zeichner gemacht, der heißt Mike Dringenberg. Der war vorher derjenige, der die Farben gemacht hat. Und danach hat man Kunstevolution, weil jedes Mal neue Zeichner in das Buch eingeladen werden. Und Gaiman hat angefangen, sich seine Zeichner nach den Geschichten auszusuchen. Zum Beispiel hast du in The Kindly Ones, dem neunten Buch, eine unheimlich vereinfachte, mit großen Farbflächen versehene, sehr einfache Linienführung. Das ist sehr, sehr Bauhausmäßig. Das ist sehr, sehr gerade mit klaren Linien. Es gibt eine visuelle Unterscheidung von Traumsequenzen und Realitätssequenzen. Und das ist halt alles wirklich so total abstrahiert und eckig. Und danach, wo hab ich's? Hier. Das letzte Buch ist dann im Kontrast dazu wahnsinnig detailreich, fast wie mit Bleistift gezeichnet.
Ja.
Und
aber auch wieder mit Panels.
Ja,
Panels sind doch eigentlich irgendwie nicht mehr so ganz aktuell.
Nee, Panels brauchst du.
Warum?
Weil wenn ich keine Panels habe, also ich kann Panels auflösen, so ist es nicht. Aber wenn ich keine Panels habe, dann kann ich die Geschichte nicht weiter erzählen.
Aber moderne Comics sind doch so, dass du, also du hast nicht mehr diese eingerahmten Panels. Du hast meistens doch so, auch, das kannst du auch schon bei Watchmen sehen.
Du meinst sowas hier?
Du hast halt, ja, du hast halt so großflächige Bilder und das ist...
Die großflächigen Bilder und so weiter. Das Problem dabei ist, du musst ja immer eine Transition für den Blick des Autors haben.
Ja, ja.
Also für den Blick des Lesers.
Du musst halt eine Erzählung hinbekommen.
Ja. Und
also ich meine ja nicht, dass es eine Folge ist von Bildern. Das ist natürlich klar, sonst hast du keine
Geschichte. Also du meinst diese klare
Trennung. Du hast halt nicht, da ist ja jedes Bild umrahmt mit einem Rahmen. Und das hast du bei, das ist ja bei, das fand ich auch das Faszinierende bei Watchmen, dass das oft aufgelöst ist und dass eben auch Sachen übergehen. Da ist dann mal irgendwie ein bisschen so wie Trompe l'œil. Da ist dann mal irgendwo was aus dem Bild rausfällt und so.
Ja, das gibt es da nicht so stark. Aber du brauchst auf jeden Fall diese Bildtrennung, weil ja zwischen den Bildern eigentlich die Geschichte erzählt wird. Ne? Du hast ja dieses Phänomen, dass wir vom Prinzip her einen Großteil der Handlung deduzieren zwischen zwei Bildern.
Ja.
Da gibt es ein wunderschönes Buch, das kann man echt empfehlen, wer sich mit Comic-Theorie beschäftigen möchte. Understanding Comics von Scott McCloud. Der hat da drei Stück geschrieben.
Ja.
Und der erklärt das eigentlich sehr, sehr schön. Ja, sagt, da gibt es halt so ein Panel, wo man eine Stadt sieht, und im zweiten Panel sieht man dasselbe Bild, aber da steht dann, ist da halt so ein Schrei. Ja, und dann sagt er, jeder der von euch, der jetzt glaubt, dass da eine Frau umgebracht wurde, hat diese Frau umgebracht, weil das ist nicht passiert. Ja, wir haben nur zwei Bilder und diesen Übertrag, was da passiert, das macht der Leser.
Wie heißt der Autor?
Scott McCloud.
Scott? Mac wie schottisch?
Ja, und dann Cloud wie Wolke.
Ja. Okay, habe ich mal notiert. Das kann man ja dann auch noch.
Und was halt bei Sandman passiert ist, dass er sich seine Zeichner halt wirklich danach aussucht, was er für eine Geschichte erzählen will. Und der Höhepunkt davon ist dann das achte Buch, World's End, wo du eine Rahmenhandlung hast, die von einem Zeichner gezeichnet wurde in jedem Comic. Und in der Mitte eine Geschichte, die von einem anderen Zeichner in einem anderen Zeichenstil gezeichnet wurde. Also World's End ist vom Prinzip her dieses klassische Canterbury-Tale-Motiv.
Ja.
Mit Leuten, die in so einem Inn unterkommen und einen Schneesturm überwintern. Und in dem Inn sind jetzt aber lauter Fabelfiguren. Und diese Fabelfiguren erzählen sich dann, um die Zeit zu überbrücken, erzählen die sich halt gegenseitig Geschichten. Und jede dieser Geschichte in der Geschichte ist halt in einem anderen Zeichenstil gehalten.
Mhm. Spannend.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wie viel Arbeit das sein muss, das dann auch so hinzukriegen und sich da die entsprechenden Zeichner rauszusuchen.
Ja, klar.
Das heißt also, da sind wir dann schon an der Stelle, da wird es halt zum Kunstkonzept.
Mhm. Ja.
Ja. Bei World's End geht das dann übrigens so weit, dass du eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte hast. Mhm. Und das Buch endet dann auch noch mit einem total fiesen Foreshadowing dessen, was in den nächsten knapp 20 Bänden kommt.
Mhm.
Also sprich, man hat halt am Ende eigentlich schon, weiß man schon, okay, darauf geht das hinaus.
Mhm.
Und darf sich jetzt jeden Monat darauf oder durfte sich jeden Monat darauf freuen, davon etwas zu erfahren. Und das lief dann locker nochmal 10, 12 Bände lang, wenn nicht sogar noch länger.
Mhm.
Es ist aber, wenn man es heutzutage liest, halt total spannend. Und was halt bei World's End gemacht wurde, ist, dass diese Cover-Illustrationen, die wurden halt dann in der Trade Paperback-Version nach vorne gelegt. Die Covers an sich sind übrigens auch sehr interessant.
Mhm. Die sind sehr schön, finde ich auch. Also das lohnt sich wirklich. Also
ja, und sie sind tatsächlich auch im Stil der jeweiligen Story Arcs. Also sprich, A Game of You hat einen eigenständigen Stil und es gibt hier dieses Buch Dust Covers, wo Neil Gaiman zusammen mit dem Künstler, der die Covers gemacht hat, Dave McKean, erklärt, was dahinter steckt. Also sprich, es gibt immer so bestimmte Sachen aus dem Comic, die dann da aufgenommen wurden. Mhm. Es gibt eine wunderschöne Szene, wo Delirium mit einem fliegenden Fisch durch die Gegend läuft. Der Fisch ist echt. Ja, und das wurde dann auch aufgenommen und teilweise haben die beiden das unabhängig gemacht. Ja, also es ist sehr spannend, sich das anzuschauen. Generell, das Visuelle wurde halt immer mehr in die Geschichte eingebunden. Während man bei Comics ja davon ausgeht, dass halt die Geschichte über Bilder erzählt wird, geht Sandman aus meiner Sicht halt noch ein Stückchen weiter.
Ja,
also, Gaiman benutzt halt visuelle Mittel, um Informationen weiterzugeben, die du ansonsten schwer weiterkriegst.
Mhm.
Und der Hauptpunkt da ist diese Sprechblasen. Mhm. Ja, und jetzt können wir ja mal
Sprechblasen, genau. Da müssen wir sowieso drauf kommen. Das hatten wir ja vorhin schon mal angerissen. Also die Sprechblasen haben es in sich, weil halt die auch den Personen zugeordnet sind.
Richtig.
Also die Schrift ist anders, das haben wir vorhin ja schon erwähnt.
Und die Färbung.
Und die Färbung und auch die Form. Die Form der Sprechblasen ist unterschiedlich.
Ja, und also Dream selber spricht halt weiß auf schwarz. Und das zweite eklatante Beispiel ist halt Delirium, die in Upper Lower Case, ja, in Camel Case spricht und das nicht mal konsistent, glaube ich. Und eine psychedelisch bunte Sprechblase hat.
Genau, die hat bunte Sprechblasen, das ist schon mal interessant. Und die sind auch immer so bandförmig, während zum Beispiel Dream, also diese Sprechblasen, die verlaufen immer so, die sind überall so ausgebeult. Ne? Also das ist schon sehr interessant.
Ja, was jetzt ja die spannende Frage ist, was bedeutet das denn?
Naja, klar. Mein Delirium ist völlig klar. Das ist halt so, ne, unter halluzinogenen Drogen hat man halt, sieht man halt Farben und wenn man halt so nicht so Halluzinogene nimmt, sondern solche betäubenden, dann dann fängt man vielleicht an zu lallen, der Alkohol zum Beispiel. Genau.
Also Delirium ändert ja auch von Panel zu Panel ihre Frisur. Es gibt hier in Brief Lives gibt's ein wunderschönes, so ein richtiges 9-Panel-Grid, wo sie jedes Mal derselbe Blick auf sie ist und sie hat in jedem Bild eine andere Frisur.
Ja.
Ja, gut. Ja, aber die spannende Sache ist ja, was wird dort eigentlich gemacht? Wenn ich Sprechblasen visuell gestalte, treffe ich ja eigentlich eine visuelle Aussage über die Art, wie diese Person spricht. Aber das mit visuellen Mitteln. Und das Spannende ist, dass du eigentlich bei jedem, der das sich anschaut, sofort eine Assoziation wachrufst. Aber ich selber hatte wahnsinnige Probleme, das dann irgendwie in Worte fassen zu können, weil das auf einer halt auf dieser bildlichen Ebene vermittelt wird.
Ja klar, das lässt sich schlecht in Worte fassen, aber ich finde es jetzt auch immer sehr einleuchtend. Also
ja,
dass wie im weißer Schwarz spricht, finde ich, das
ja
hat was.
Aber also, wenn du das jetzt rein abstrakt in einem Text machen würdest, was würde man denn da schreiben?
Naja, also
er hat eine düstere, dunkle Stimme.
Nee, das ist einmal im Traum ist es halt vieles eben verkehrt, deshalb eben andersrum. Traum assoziiert man mit Nacht, deshalb halt den dunklen oder mit Dunkelheit, deshalb halt der dunkle Hintergrund, weiße Schrift auf dunklem Hintergrund. Also finde ich, das passt schon.
Ja.
Also man kann sich da, klar, natürlich, das ist ja das Problem des Kunstwerks. Das Kunstwerk ist halt nie so, dass man schon weiß, was es bedeutet. Dann muss man halt interpretieren. Das ist schon wichtig. Und ich meine, du hast natürlich hier bildliche Elemente beim Comic und dann kann man das auch nutzen. Das finde ich ja gerade gut.
Ja, ich finde halt spannend, dass dir dadurch was vermittelt wird, dass du mit keinem anderen Mittel vermitteln kannst. Ja, dadurch, dass du vom Prinzip her die Sprache des Charakters bildlich verarbeitest, gibst du dem Leser eine Information, die du ihm ansonsten nicht geben kannst.
Ja, okay. Ja, das ist schon richtig. Aber natürlich kann ich immer auch mit Sprache, also mit Sprache irgendwas zu kommunizieren, was letztlich im Unklaren bleibt und interpretationsbedürftig ist, ist ja auch nichts Neues. Also bei der Sprache haben wir ein ähnliches Problem wie bei diesen bildlichen Darstellungen. Ja. Musst du auch, wenn du ein sprachliches Kunstwerk machst, dann musst du auch hinterher interpretieren und es ist eigentlich alles unklar.
Ja, also das ist auch das, was mich am meisten an dem dann am Ende an dem Comic gereizt hat. Also wirklich diese Vermischung von bildlichen und sprachlichen konsequent mal weitergeführt wurde. Bei V wie Vendetta hast du sowas Ähnliches. Mhm. Ja, bei V wie Vendetta hast du die Tatsache, dass Alan Moore sich entschieden hat, diese klassischen Comic-Geräusche, ja, dieses Bang, Puff, Pow, was bis dahin auch sehr üblich war, wegzulassen und eigentlich nur Captions zu haben. Also so kurze, ja, diese kurzen Einblendungen oben im Panel, die irgendwie eine Zeiteinordnung machen. Und V hat ja kein Gesicht. Er hat ja nur diese Guy Fawkes-Maske.
Ja.
Und es ist wahnsinnig schwierig, in einer Maske verschiedene Emotionen darzustellen. Ja, und da wird eigentlich auch sehr stark mit dem Medium gemacht. Ich glaube, das ist auch am Ende dann ein bisschen das, was dieses Graphic-Novel-Genre auszeichnet, dass sich halt dort Gedanken gemacht werden. Während bei Comics sehr oft
bei Comic hat man nicht das, dass es so tief geht. Ich meine, wenn du so siehst, die Disney-Comics, also was da alles gibt, also Mickey Mouse und Donald Duck, lustige Taschenbücher, ich meine, das ist ja nochmal in Europa extra, also getrennt von den USA. Das wird ja nun auch stärker industriell produziert und da ist das eben, da wird eben nicht mit den Sprechblasen gearbeitet oder dadurch, und auch nicht so sehr mit den Panels, dass da plötzlich mal, gut, da ist vielleicht mal ein größeres Bild dazwischen, aber das ist alles sehr einförmig in der Hinsicht.
Ja, da ist auch das Ziel ein anderes. Ne? Ja, du hast halt mehr die Unterhaltung als Ziel. Ich habe hier noch das 11. Buch im Endeffekt. Das ist Endless Nights, das ist später erschienen Und das hat dann halt schon einen wirklich sehr modernen Umgang. Also das ist
ja, zu jedem. Da haben wir es doch, dass da keine Panels mehr drin sind. Gut, das ist aber jetzt auch kein richtiges Comic mehr.
Das ist jetzt die Geschichte mit Despair, die hat halt tatsächlich eher so einen Charakter von einem Bild. Hier hast du dann bei der Delirium-Geschichte hast du dann irgendwie wieder so eine Panelstruktur, die ist aber auch aufgelöst. Und es ist halt vom Stil her schon, das ist mehr Kunstwerk als alles andere.
Ja.
Es gibt aber auch dann halt klassischen Comic-Stil wieder. Und was halt im Endeffekt Sandman an der Stelle auszeichnet, ist, das war der erste Comic eigentlich, der das so in dieser Konsequenz gemacht hat.
Wann ist er denn erschienen? Ich habe die Wikipedia-Seite gerade wieder zugemacht.
Das ist frühe 90er.
Frühe 90er, okay.
Ich glaube späte 80er, frühe 90er, 87 oder so.
Ja, ja, gut, kann sein. Ja, das würde stilistisch passen. Also schon sehr modern, aber eben...
Ja. Der war ja auch kulturprägend. Diese Death-Figur, also diese junge Frau in schwarzen Klamotten mit so mit dem Ankh, ja, mit diesem ägyptischen Totenkreuz um Hals und die dann auch in irgendwelchen Spin-offs da dann ein Zylinder trägt. Diese Figur hat die Goth-Kultur tatsächlich in Kleidung geprägt. Mhm. Also es liefen dann junge Grufti-Frauen mit Angst durch die Gegend und auch der Zylinder und dieser Stil, das wurde nicht nur gecosplayt, sondern war tatsächlich auch so ein bisschen Kulturauslöser. Also das ist sehr spannend. Es gab dann Mike Dringenberg, der Zeichner, der die gezeichnet hat, hat selber auch mal gesagt, also er findet das sehr erstaunlich, dass er dass das anscheinend so einen Niederschlag hatte. Also sie waren halt auch zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle.
Ja, ja.
Und natürlich ist auch diese Todesfigur insofern ganz spannend, als dass sie halt eine ja, positive Figur ist.
Ja.
Ja. So. Haben wir noch was?
Ja. Also wir haben jetzt die
wir haben den Inhalt,
wir haben den Inhalt, wir haben die Darstellung, das war ja auch ganz wichtig. Ja, wie sieht es denn aus mit Spin-Offs von The Sandman? Das hatte ich noch in der Dings hier raus. Leider ist aus irgendeinem Grund, finde ich jetzt den Artikel The Sandman nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Nee. Also Spin-Offs dieses Comics, das war...
Da gab es etliche. Also die ersten Spin-Offs waren Death-Comics. Die gibt es mittlerweile auch in dieser überteuerten Absolute-Variante in Leder gebunden. Wo halt...
Das Sandman in Klammern Vertigo.
Ja,
das habe ich jetzt nicht gefunden. Ach so, Vertigo ist der Verlag, jetzt verstehe ich. Ja.
Und es soll ja auch irgendwann mal einen Film geben, aber gut. Death gibt's. Es gibt Destiny-Spin-Offs, es gibt Lucifer-Spin-Offs mit dieser Lucifer-Figur aus Sandman. Es gibt Tessaly, das ist eine Hexe, die kommt in verschiedenen Sandman-Geschichten vor. Da gibt's Spin-Offs. Es gibt Destiny-Spin-Offs, hatte ich glaube schon gesagt. Und auch noch eine gewisse Menge an Romanen oder Comics, die Sandman heißen und die in dieser Welt spielen und mit den Charakteren weiterarbeiten. Es gibt einmal dieses Endless Nights, was im Endeffekt das 11. Buch ist. Und jetzt gibt es seit neuestem eine Serie, die heißt irgendwie Sandman Overture. Wo man anscheinend auch nochmal vor die Zeit geht, die im eigentlichen Comic anfängt, also die Charaktere nochmal von der anderen Seite kennenlernt. Und natürlich ist das eine Riesenspielwiese. Es gibt, glaube ich, eine Chibi-Version. Also ist Chibi ist du kennst diese japanischen niedlichen Figuren, so ja, Little Sandman. Das sind dann alles so kleine Männchen gewesen mit großen Köpfen und dicken Ärmchen. Es gibt eine sehr asiatisch angehauchte.
Verwandte Bücher und Serien im Manga-Stil.
Ja, genau. Da ist, wie hießen die?
Ferner gibt es eine Serie von Ausgaben im Manga-Stil mit Death, die mit Death at Death's Door begann. Diese Serie stammte von Jill Thompson und war eine Nebengeschichte zur Zeit der Nebel.
Ja. Mhm. Und es gibt halt noch eine, die heißt, glaube ich, Dream Country oder so ähnlich. Auch mit einem asiatischen Zeichner in so einem sehr, sehr japanisch angehauchten filigranen Stil. Und Sandman ist halt wirklich so prägend gewesen für dann auch die modernen Comics. Es ist so ein bisschen vergleichbar so wie Babylon 5. Also es war, glaube ich, auch so eines der ersten Male, wo man sich mal gewagt hat, einen Comic zu haben, der wirklich abgeschlossene Story-Arcs hat und komplexere Themen besprochen hat. Man sollte jetzt die Superhelden-Comics nicht so gering schätzen. Die sind gar nicht so unkomplex in dem, was sie da so erzählen. Aber wirklich mal so voll auf Mythologie und auf philosophische Konzepte und dieses Gespringe durch verschiedene Zeitepochen und sowas. Das war eigentlich der erste Comic. Und es hat sich dann halt auch gezeigt, dass dieses Graphic-Novel-Genre, wir erzählen komplexere Sachverhalte, dass das anscheinend vielen Leuten gefallen hat. Weil da kam halt relativ viel nach und heutzutage hast du schon einen eigenen Markt für diese Bücher, die jetzt so in diesem Trade-Paperback-Format sind. Also es gibt bestimmte Bücher, die kriegst du gar nicht mehr als Einzelcomic. Und da gibt es dann halt auch so Entwürfe, meistens dann auch Miniserien. Also was da zum Beispiel jetzt noch so auch zu empfehlen ist für die Nerds, ist Transmetropolitan. Wenn ihr Transmetropolitan liest, dann seht ihr, dass sämtliche eure Befürchtungen über die Korruptheit der Regierung wahr sein werden.
Okay.
Also Transmetropolitan ist so Hunter S. Thompson in der Cyberpunk-Zukunft. Ja, wie gesagt, also Sandman ist lustigerweise auch gut gealtert. Also du kannst das heutzutage noch lesen.
Ja, ich glaube auch. Also ich lese das jetzt ja gerade und ich finde es wirklich gut gemacht und gut lesbar und interessant. Aber also was ich eben hier gerade doch feststelle, weil wir über Spin-Offs sprachen, die englische Wikipedia hat da ein bisschen mehr dazu als die deutsche Wikipedia, na wen wundert's. Und da ist immer nur geplant. Also offensichtlich ist mehrmals sind da Filmprojekte geplant worden, die dann noch nicht umgesetzt wurden.
Ja,
warum
die haben das nicht hingekriegt.
Die haben es nicht hingekriegt, das könnte natürlich sein.
Also sie haben das nicht hingekriegt. Ich weiß auch nicht, das ist halt ein Stoff. Ich weiß nicht, ob ich es verfilmt sehen möchte. Ich bin ja nun wirklich ein großer Fan davon. Ich weiß nicht, ob ich das verfilmt sehen möchte. Vor allen Dingen kannst du halt mit so diesem Comic-Medium unheimlich viele Sachen machen, die du mit CGI bis heute nicht machen kannst.
Also, ja, gut, das ändert sich aber auch praktisch stündlich.
Ja, aber
Na, interessant ist hier, dass offensichtlich DC und Fox eine Serie basteln, die auf Lucifer basiert.
Ja, da habe ich irgendwas gehört.
Das ist ja auch nicht uninteressant. Ja, ich finde den ja auch interessant, also diesen Lucifer. Der ist wirklich auch gut umzusetzen, glaube ich. Als
du hast das komplett gelesen?
Nee, ich habe es noch nicht komplett durch. Ich habe erst ein Drittel ungefähr.
Okay, dann erzähle ich nichts.
Okay. Also ist schon sehr interessant. Also von daher passt es. Also ja, es ist schon, also ich finde es halt auffällig, dass halt nicht mehr an Spin-offs außerhalb der Comics-Welt dazu kommen. Also Film und TV. Das ist halt. Naja, für TV wäre nicht genug. Also, das ist ja teuer, sowas zu machen.
Sie haben es, glaube ich, wirklich mehrfach überlegt und es ist nicht zusammengekommen. Die, das ist ja ähnlich, ein ähnliches Kreuz gewesen mit Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis, bis da der Kinofilm da war und dann war der komisch.
Obwohl die Fernsehserie ist gut, die britische Fernsehserie ist, finde ich, recht gut gelungen.
Ja, ne, der Kinofilm ist halt eigenartig, aber da muss man immer dazu bedenken, Douglas Adams hatte da seine Finger noch mit dran und ist berühmt dafür, für jedes Medium eine andere Version zu erstellen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also,
das hat er ja nun auch, gemacht mit der, also diese. Es ist ja erst als Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis war ja zunächst mal ein Hörspiel und das ist natürlich schon nochmal ganz anders als
Er hat jedes Mal auch Teile vom Inhalt geändert.
Ja, ja, klar.
Ja, und dann da gab es auch noch so ein Computerspiel.
Genau.
Das ja auch da in die Geschichte eingegangen ist. Ja, zu Sandman gibt es halt wirklich nur diese Comics. Ich würde mir vielleicht einen Film wünschen, ich weiß es nicht. Der muss halt gut sein. Aber bei dem Stoff, den du hast, kannst du da auch locker 10 Filme draus machen. Das Problem ist ein bisschen, du kriegst diese Sandman-Welt, obwohl das offiziell das DC-Universum ist, kriegst du nicht in diese Superhelden-Filmgeschichte rein. Ja, also wir haben jetzt gerade doch stark diesen Superheldenmarkt, wo Marvel ja nun wirklich jedes Jahr einfach mal 3 Blockbuster rausschiebt und die sind alle Erfolge. Und da kriegst du halt so einen Film wie Sandman nicht rein. Ja, das ist eine komplett andere Geschichte. Die Frage ist auch, wenn du es verkürzt, wie viel bleibt übrig? Ja, ist schwierig.
Ja. Ja.
Und vielleicht, beim Herrn der Ringe hat es gut geklappt. Und beim Hobbit, weiß ich nicht, ich habe den ersten Hobbit-Film gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, dankeschön.
Ich habe den Comic-Hobbit-Film gesehen.
Ja, es gibt jetzt ja wie den Herrn der Ringe so eine Live-Action-Verfilmung, wo sie das Buch mit 135 Seiten auch so lange aufgedreselt haben, auf 3 Filme. Und das Buch gibt es halt nicht her eigentlich, ne? Und das andere Extrem ist dann halt, wenn du den Herrn der Ringe, den Film geguckt hast und das Buch gelesen hast, hast du immer gedacht, ja okay, wo ist jetzt das der Teil? Und das wäre bei Sandman wahrscheinlich auch so schlimm. Du kannst ja heutzutage nicht hingehen und kannst sagen, so, wir machen jetzt mal ein Filmprojekt, wo wir davon ausgehen, dass wir irgendwie 20 Filme drehen oder 5 oder sonst was. Das ist schon schwierig. Es wäre trotzdem zu versuchen, also was gut geklappt hat, was ich auch empfehlen kann, es gibt halt Stardust, auf Deutsch heißt das Sternwanderer. Das ist eine Neil Gaiman-Verfilmung, die ist wirklich sehr schön. Und zu Coraline gibt es halt auch so eine Verfilmung. Also das geht mit anderen Büchern besser. Beim Sandman, sie probieren es, glaube ich, immer noch. Ja, diese Serie, die da auf Lucifer beruht, die müsste ich mir eigentlich mal ansehen, die ist bestimmt lustig.
Ja, die gibt's ja nicht, die wird ja gerade produziert.
Ja, und dann killt sie Fox nach 2 Folgen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, wie bei Firefly.
Ja.
Gut.
Ja.
Hast du noch Fragen?
Nö, ich denke, wir sind soweit durch.
Ja.
Ich danke dir. Und das nächste Mal, über welche Comics werden wir das nächste Mal sprechen?
Wir könnten über Transmetropolitan reden.
Aha, also das bietet sich an. Das habe ich nur schon hier drin in den Shownotes. Da können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Also wir sehen, also es wird dann immer von Zeit zu Zeit ein Liedkultur-Update über Comics geben.
Ja, also viel. Es gibt halt im Graphic-Novel-Genre schon so noch ein paar Sachen.
Ja.
Also die Alan Moore-Comics kann man auch nochmal sich im Detail anschauen.
Ja.
Genau. Aber Transmetropolitan ist ganz spannend, das ist auch gerade so für die Nerds ganz spannend. Wie gesagt, da wird dann sämtlichen dystopischen Vorstellungen auch gut entsprochen. Den können wir uns noch anschauen.
Ja, das machen wir. Also erstmal vielen Dank auch an die Zuhörer draußen. Shownote-Helfer hatte ich jetzt bisher nicht so viel. Da brauche ich mich dann auch nicht zu bedanken. Ich habe alles selbst geschrieben bisher. Aber falls noch jemand helfen will, also gerne. Naja, wenn der Podcast dann online geht, sind die Shownotes auch fertig. Ja, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.